Willkommen zu Futter bei die Bitches Folge 44 mit mir Leroy und mit...
Und mit mir, Erik. Hi. Um das Ganze hier authentisch zu halten, hören wir uns übrigens am Anfang von jeder Folge auch selber nochmal das Intro an. Und dabei bin ich gerade eventuell ein bisschen abgespackt und habe gegen das Mikrofon gehauen. Also wenn ihr gerade so einen kurzen disturbenden Sound im Intro vernommen habt. Die Bayshore Freeway Boys von Lifesize Models sind nicht verstorben während des Intros. Die haben es auch nicht live eingespielt und verkackt, sondern ich habe gegen das Mikro gehauen. Aber wir bleiben authentisch. One-Taker sind wir.
One-Taker. Genau, und wenn wir jetzt schon bei Confessions sind, Erik, du hast der Gemeinde was zu erzählen.
Ja, wir haben ja in der letzten Folge, ganz untypischer Einstieg für uns, aber wir müssen kurz eine Richtigstellung machen. Wir haben in der letzten Folge...
Erik muss eine Richtigstellung machen.
Wir haben in der letzten Folge ja so ein bisschen sinnloses Obdachlosen-Bashing betrieben. War nicht richtig von uns. Da möchten wir wirklich in Form von mir, auch richtig für entschuldigen. Es gibt natürlich immer unerwartete Umstände, warum Leute irgendwie in die Obdachlosigkeit schlittern können. Und gerade bei so viel Bürokratie, wie der Rechtsstaat Deutschland es nun mal auch vorgibt, kann es dazu kommen, dass man auch mal fristgerecht nicht alles klären kann, um sich irgendwie eine neue Behausung zu suchen. An der Stelle dicke Sorry, aber würde ich direkt auch einmal kurz überleiten, Leroy, nämlich... Ich habe jetzt, weil wir jetzt gerade bei der Obdachlosen-Thematik sind,
Wir sind immer noch in meiner Wohnung, Erik.
Ja. Wir haben, ich habe auf dem Weg zu dir, habe ich einen Obdachlosen, oder ich kann es nicht beschwören, dass er mal ein Obdachlos war, er saß an der Bushaltestelle, da sitze ich auch manchmal. Saß da halt einfach nur, sah ziemlich verwahrlost aus, aber irgendwie auch sympathisch. Ja. Und, aber so traurig, so eine gewisse Melancholie im Blick, wie Leonardo DiCaprio in The Revenant, leidend, aber doch hübsch, und
ich bin mir ganz sicher, dass Leonardo DiCaprio in The Revenant einfach nur sehr wütend war die ganze Zeit.
Das kann auch sein, ja. Mhm. Aber was mein Ding ist, ich war dazu verleitet, dem Mann ein bisschen Geld zu geben. Weißt du? Und aber er hatte vor sich aufgebahrt sein klassisches... Also sein Survival-Kit, praktisch mit zwei Oettinger und einer Kippe in den Fingern. Und da wollte ich mal mit dir kurz drüber reden, Leroy. Wie siehst du, weil ich habe es jetzt im Endeffekt nicht gemacht, aber das finde ich ganz schön anmaßend von mir und ich verurteile das eigentlich auch selber, weil im Endeffekt, wenn ich ihm jetzt Geld gegeben hätte, damit er vielleicht besser über die Runden kommt oder wie auch immer, und er das dafür ausgegeben hätte, wäre das ja gar nicht mein Ding.
Liegt ja nicht in deinem Ermessen.
Genau, liegt nicht in meinem Ermessen so. Und ich finde das ganz, ganz schwierig dann auch, wenn so Leute sehr hochgestochen zu Obdachlosen oder Leuten in einer Notsituation hingehen und denen dann Geld geben mit der Aussage, ja, aber kein Alkohol davon kaufen, aber keine Drogen. Ja, kaufen sie, die sind krank, die Leute, das liegt ja nicht in deinem Ermessen so.
Ist ja nicht jeder Obdachlose auch Alkoholiker.
Nee, aber in der Situation dann,
wenn man... Wenn du Geld verschenkst, hast du keinen Anspruch darauf, zu sagen, was mit dem Geld gemacht werden soll. Das ist ja genauso, als wenn deine Oma dir Geld schenkt und sagt, aber Erik, nicht wieder saufen gehen davon?
Ja, genau, das wäre jetzt nämlich gerade mein Ding gewesen. So, das erinnert mich sehr krass so daran, als man Kind war und dann die Oma einem irgendwie so einen Zwanni zugesteckt hat und dann so als ob die Oma dann gesagt hätte, so, ja, aber jetzt nicht davon irgendwie
Lego kaufen.
Ja. Also bist du so ein Freund von obdachlosen Sachgüter geben? Also irgendwie
Also generell Nahrung gebe ich Obdachlosen halt gar nichts.
Ah, okay, klar. Ja gut, weil...
Also weder Sachgüter noch Geld.
Hatten wir in der letzten Folge schon drüber geredet gehabt, der Leroy, dem geht es ja finanziell auch nicht so gut. Einfach um den Mythos weiter aufrechtzuerhalten.
Ja, danke.
Nee, machst du das aus Prinzip nicht oder weil du denkst, wenn ich einem geben muss, dann muss ich anderen geben? Weil so argumentieren ja auch viele Leute.
Nö, ich denke eigentlich nicht viel drüber nach. Ich habe das Geld einfach nicht.
Du blendest das dann auch einfach aus?
Ja, also ich gehe...
Fühlst du dich dabei manchmal so...
Oder, nein, ich habe selber widrige Umstände. Mhm. Ich gehe für mein Geld arbeiten und dann sehe ich das nicht... Ich lebe hier nicht in der Kommune.
Ah, ja, gut, ist eine krasse, ja, also radikale...
Wahrscheinlich, wenn ich auf der Straße... lebe, falls es dazu kommen sollte, wäre ich wahrscheinlich auch drauf angewiesen. Mhm. Aber ich versuche halt alles, damit es nicht dazu kommt.
Meinst du, unter anderen Umständen würdest du anders agieren oder würdest du das nach wie vor dann genauso handhaben?
Wenn ich Obdachloser bin, ich glaube, dann gebe ich anderen auch kein Geld.
Nee, ich meine jetzt, wenn du halt so und wahrscheinlich wohlhabend wärst oder zumindest so
gut wenn ausgesorgt hättest. Wenn ich genug Geld hätte, auf jeden Fall.
Hast du manchmal, weil das habe ich zum Beispiel, hast du manchmal so jahreszeitabhängig so manchmal so ein bisschen mehr Melancholie und Empathiegefühl in dir? Weil ich habe das zum Beispiel gerade so, wenn ich zur Weihnachtszeit durch die Fußgängerzone gehe, da habe ich schon öfter mal, da zwickt es mich öfter schon mal so in der Hosentasche. Nö. Weil ich mir dann so denke, ach Mann, es ist jetzt auch irgendwie kalt und sowas. Irgendwie sowas?
Nee, da haben wir ja in unseren ersten Folgen drüber geredet, was Weihnachten für uns jeweils bedeutet. Mhm. Und Weihnachten hat jetzt bei mir nicht irgendwie den hohen Stellenwert, dass ich jetzt denke, oh, ich fahre jetzt gleich in das warme Heim meiner Familie.
Coming home for Christmas.
Ja, genau, das Gefühl habe ich halt einfach nicht.
Leben wie in einer Chibo-Werbung. Das ist vorbei.
Wir können einfach eine ganze Folge über sinnlose Chibo-Artikel machen. Da fallen mir direkt diese...
Ich glaube, es hat schon mal jemand gemacht.
Ja, okay.
Was fiel dir da ein?
Ja, ist schon gut. Die haben immer irgendwelche Tücher und es ist einfach immer dasselbe Tuch, was mit einer anderen Verpackung daherkommt und direkt einer anderen... Ist egal.
Ich finde es ja auch...
Coming home for Christmas ist für mich nicht und wenn ich durch die Fußgängerzone gehe, habe ich auch nicht das Gefühl, dass... weiß ich nicht.
Also nicht, okay. Nö, ist ja, war jetzt einfach nur, weil Obdachlosen waren jetzt kurz ein Thema. Nee, aber um diese ganze kurze Chibo-Thematik nochmal aufzugreifen, wenn man in so eine Filiale ja reingeht, dann weiß man ja, worauf man sich in etwa einlässt, beziehungsweise
Kaffee kaufen.
Man weiß, dass das, worauf man sich einlässt.
Dass ich Kaffee kaufen will.
Ja, aber es könnte jetzt alles passieren, irgendwie.
Es könnte alles passieren.
Aber viel krasser finde ich diese kleine Auswahl immer an diesen, ich glaube, im Edeka oder in einem Rewe.
Aber wir haben auch immer so ein Chibo-Regal.
Ja, die haben immer so ein Chibo-Regal. Und da ist ja wirklich dann auch nur so eine kleine Auswahl. Und da denke ich mir auch immer, so, wer hat denn jetzt die Auswahl getroffen, dass es jetzt hier irgendwie so ein Zitronenhäuter geben muss hier bei Edeka.
Inzestenschneider ist schon sehr praktisch, Erik.
Inzestabschneider?
Inzestenschneider. Mhm. Aber davon abgesehen habe ich nicht das Gefühl, dass es nur ein kleines Regal ist. Wenn ich hier im stationären Real unterwegs bin, da ist einfach ein kleiner Chibo im Laden.
Ja, das stimmt.
Also je größer der Laden, desto größer ist natürlich auch der Chibo-Tumor, der da drin ist.
Aber es gibt ja auch Läden, wo das nicht so ist, oder?
Es gibt bestimmt auch Läden, wo das nicht so ist.
Ich weiß nicht, also ob Chibo so eine Kooperation mit allen Einzelhändlern hat.
Nee, das ist halt einfach so, irgendein Kunde wird einen Chibo-Artikel verloren haben in dem Laden und der breitet sich dann einfach aus.
Ah, so ist es. So ist
ja, Theorie. Genau. Und so dann Theorie. Versuchen die Mitarbeiter des jeweiligen Geschäfts natürlich diesen Tumor einzudämmen. Bauen dann halt, weiß ich nicht, im Real ist dann Lego drumherum oder Autoartikel.
Ja, stimmt. Autoartikel und Fahrradschläuche sind da viel.
Genau, weil Chibo das nicht so direkt anbietet. Aber sobald Chibo auch anfängt, Autoteile, irgendwie Schürzen oder Spoiler oder sowas anzubieten, dann geht dieser Chibo-Flair auch auf das über. So, und dann, so verbreitet sich Chibo.
Ach, krass.
Ja.
Interessant. Also wusste ich jetzt so auch nicht. Da lernen wir immer wieder was Neues vom Leroy mit seiner unendlichen Weisheit.
Ja, der Chibo-Tumor. So ein richtig geiler Folgentitel.
Ja, das ist schon gut, das halten wir nochmal fest. Vielleicht passiert noch was Cooleres in der Folge, aber den Chibo-Tumor.
Nee, glaube ich nicht.
Das machen wir auch gleich mal. Machen wir Schluss auch mal hier. wollen wir jetzt mal richtig reinstarten mit deinen Good News?
Ja, stimmt. Wir haben viel vorgeplänkelt jetzt, ne?
Ja, aber jetzt hier fast 10 Minuten gequatscht einfach und ich habe noch so viel zu erzählen.
Also, ich lese vor, ich verlaute. Soll ein Schimpanse oder ein Lemur Grundrechte haben wie ein Mensch? Welche Anforderungen muss ein Lebewesen erfüllen, um Grundrechte zu haben? Mit diesen Fragen wird sich der Kanton Baselstadt bald intensiv auseinandersetzen. Das Bundesgericht...
Baselstadt?
Der Kanton Baselstadt.
Ach, Baselstadt, okay.
Ne, die Schweiz ist ja ein Kanton.
Ja, ein Kanton, genau.
Bald intensiv auseinandersetzen. Das Bundesgericht in Lausanne hat entschieden, dass die kantonale Volksinitiative Grundrechte für Primaten zur Abstimmung kommt. Der Tierphilosoph Markus Wild unterstützt die Initiative. Da geht es darum, also diese Volksinitiative gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Das ist jetzt auch der zweite Versuch, dass sie versuchen, überhaupt in eine Abstimmung zu kommen. Mhm. Und da geht es dann darum, dass Primaten, also eigentlich Menschenaffen, die den Menschen sehr ähnlich sind und auch unter Artenschutz stehen.
Also Lemuren ja eigentlich nicht, oder?
Nee, Lemuren nicht. Ja, okay. Dazu komme ich gleich. Also das Schimpansen, Orang-Utan, Gorillas, dass die Grundrechte bekommen sollten. Okay. So wie der Mensch, so wie es auch in der Verfassung steht. Und da ging es dann auch viel um das Fühlungsvermögen von einem Primaten, dass es halt sehr ähnlich dem Menschen ist, dass ein Primat ausdrücken kann, was er mag und was er nicht mag.
Ja.
Ja, also fand ich an sich mega gut, dass es so eine Initiative gibt. Mhm. Jetzt ist die nächste Frage ja natürlich, was ist mit anderen Primaten, mit Lemuren zum Beispiel, mit Gibbonäffchen und so. da ist es dann
sind halt das so, mit diesen langen Armen, ja, ne?
Ja, ja, und diesem Schwänzchen und diese Kapuzineräffchen, diese
Totenkopfäffchen,
da mit diesem kleinen schwarzen Köpfchen mit einem Plüsch drumherum.
Ja.
Ja, aussehen wie so eine Rosine, die schimmelt.
Mhm. Ja, und die haben doch auch immer so, die sind doch schwarz und dann haben die so einen weißen Pimmel im Gesicht, oder? So weiß.
Nee, das ist.
Doch so weißfarben haben die doch immer so um die Augen und um die Schnauze so eine Art Pimmel.
Du meinst wie so ein Totenkopf?
Ja, genau, oder? Ja. Ja, oder so.
Erik, Mr. Sex Appeal. Mhm. Ja, und, aber es geht wohl in erster Linie erstmal darum, weil das halt auch sehr umfassend ist, dieses Recht für Menschenaffen, also für Primaten dann auch durchzusetzen.
Schön.
Genau. Ja, fand ich auch wirklich schön. Also, dass sich da jemand für einsetzt, finde ich gut. Ich werde auch gucken, dass ich diese Organisation unterstützen kann, weil ich finde, es ist einfach schön zu wissen, dass auch Tiere die Grundrechte erhalten, weil Haustiere, auch Hunde, Katzen sind im deutschen Gesetz immer noch Sachgegenstände und Besitz.
Ah, krass.
Und ja. Wenn jemand den Hund eines anderen tötet, ist das Sachbeschädigung.
Ja.
Und das finde ich halt als tierliebender Mensch, finde ich es halt irgendwie heftig. Gut, jetzt werden viele sagen, viele Vegetarier und Veganer, ja, du esst aber auch Tiere.
Ich glaube, die werden nicht sagen, du esst aber auch Tiere.
Doch, die schon.
Die schon, die sind nämlich dumm.
Du isst ja auch Tiere. Ja, das ist eine andere Diskussion. Die werden jetzt gerade sagen, nee, ist es nicht. Aber ich sag, doch, ist es. Und dann werden die sagen, nee, ist es nicht.
Und dann willst du sagen, doch, ist es. Ja. Und dann führen wir die auch in dem Rahmen dieses Podcasts einfach nicht.
Nee, ganz genau.
Das macht wenig Sinn.
Genau, das waren meine Good News. Die fand ich fand's schön.
Ich find's auch schön. Und ich find's auch richtig, richtig, richtig gut, wie die perfekt überleiten kann zu der ersten Sache, über die ich gerne mit dir quatschen wollte. Nämlich, du hast ja jetzt gerade gesagt, das ist in der Schweiz und die Schweiz, die hat ja diese Volksentscheide. Das wird ja jetzt auch im Rahmen so eines Volksentscheids entschieden.
Oh, und, ich hoffe nicht, dass du jetzt das fragst, was du fragen willst.
Oh doch. Nämlich, es gibt ja auch eine Partei in Deutschland, die sich sehr stark für dieses Schweizer Modell.
Ich gehe.
nämlich der Volksentscheide einsetzt. Und Leroy, das ist ja die AfD. Leroy, hast du am Montag, ich glaube am Montag war es, es müsste am Montag gewesen sein, hast du da die Dokumentation auf ProSieben gesehen?
Ja.
Deutsch-Rechtsradikal.
Ja.
Oder Rechtsdeutschradikal. So. Ja, Wahnsinnsding. Erstmal 2,5 Stunden Sendezeit ohne Werbeunterbrechung im privaten Fernsehen. Ist schon mal eigentlich unvorstellbar. Super Arbeit.
Grüße an die Kollegen aus Dorsfeld. Asoziales Pack.
Ja, Grüße auch an den Kollegen Thilo Mischke. Unfassbar gut recherchiert. Viele Gesichter, da haben wir ja schon im Rahmen des Podcasts öfter drüber geredet. Gerade am Anfang der Corona-Krise habe ich mich ja viel mit dem Thema Rechtsextremismus und Nationalsozialismus und Neonazis auseinandergesetzt. Viele Gesichter, die man kannte, namentlich der Herr Depp Toller, der ja auch da aufgetreten ist, oder Michael Brück, eben aus dem Dortmunder Kader, aus Dorstfeld, rund um die Rechte. Parteiorganisation.
Da muss ich echt sagen, der Journalist, das war der Mischke, ne?
Thilo Mischke, genau.
Super gemacht, super empathischer Typ, weil er das ernst genommen hat.
Ja.
Wenn du andere Dokus siehst, da wird sich dann direkt im Vorfeld schon darüber lustig gemacht.
Mhm.
Also das war wirklich gut gemacht zwischen dieser Vakanz, dass darauf aufmerksam gemacht werden muss, diese Gefahr, die auch gerade für junge Leute besteht. Die aktuelle Situation auch mit aufgegriffen. Aber auch diese Strukturentwicklung, das fand ich ganz, ganz interessant, wie er mit dem, ich weiß jetzt nicht, wie er hieß, der auch aus Dorsfeld, der Glatzkopf da, also das werden viele gewesen sein, mit denen er da viel geredet hatte.
Ja, viel geredet hat er mit dem Herrn Depp Toller, der auch der Veranstalter von diesen Kampfsportturnieren sind, von den Nibelungen-Kämpfen da, genau.
Ja, Kampf der Nibelungen. Ich weiß nicht, ob wir sowas sagen sollen, weil das ist halt irgendwie auch Werbung.
Es geht darum, auf eine Sache aufmerksam zu machen, und das ist wichtig.
Und da fand ich es halt wirklich sehr, sehr interessant, wie er gefragt hat, was nicht direkt beleidigend war, was aber auch nicht irgendwie so geschwollen war, weil er einfach gesagt hat, für mich war rechts sein früher einfach dumm.
Ja.
Also für mich, in meinem Verständnis, wie ich aufgewachsen bin, ist es halt immer dumm gewesen. Mhm. Ist bei dir irgendwann der Gedanke gekommen, dass es vielleicht auch dumm war? Es ist eine ganz leicht provozierende Frage, aber ich fand, die war so gut gestellt, die war einfach richtig gut, also wirklich an dieser Frage habe ich mich wirklich so, weiß ich nicht, weil sie einfach so viel darstellt, dann auch was so die Beweggründe angeht. Ich fand die Frage einfach super. Die war richtig, richtig gut gestellt, wie er dann geantwortet hat. Nee, am Anfang hast du dir überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja. Du bist halt da mitgegangen, das hat ja auch viel mit den Ultras zu tun gehabt in Dortmund.
Genau.
Wie er da reingekommen damals ist.
Borussenfront,
genau.
Namentlich, genau.
Wie er da reingekommen ist und dass er halt so dieses. Das ist ja meins, womit die auch locken, mit dieser Loyalität, mit dieser Solidarität, mit der die arbeiten, so diese Einigkeit und dass dann halt diese Ideologien von Bruderschaft und sowas alles übernommen werden. Und dann halt gegen den gemeinsamen Feind, das ist natürlich auch in der NS-Ideologie, in der Psychologie davon auch ganz, ganz, ja, also das ist halt der Grundstein dafür gewesen. Und diese Frage hat das halt einfach wirklich so komplett rausgekitzelt sozusagen. Also wirklich super.
Ja. Fand ich
super.
Und du merkst ja auch, wie das beispielsweise in Teilen eben beim Herrn Dipp Toller auch dann sowas erreicht hat, dann auch mit den Fragen so, ja, wo siehst du dich denn dann irgendwie in 10 Jahren so? Ja, ich weiß nicht, ob ich das dann noch, also du hast gemerkt, so auch diese Menschen, zumindest in Teilen, wenn wir jetzt zum Beispiel von diesem sehr jungen, sehr rechtsradikalen, würde ich sagen, Herrn Kujat, diesem Sunny Kujat, mit dem der da auch unterwegs war, dieser 17-Jährige, der da auch seine eigene Bewegung gegründet hat, wenn wir davon jetzt mal absehen. Ne, aber der hat ja bei manchen Leuten hat er ja wirklich auch so eine gewisse Reflexion dann bewegt und wirklich vernünftige, sachliche Gespräche. Also wir wissen immer.
Eben, das fand ich ja.
Wir haben Leute, also er hat jemanden gegenüberstehen, der grundsätzlich gegen unsere deutsche Verfassung und gegen eine freiheitlich-demokratische Grundordnung ist. Und trotzdem unterhält er sich mit denen auf Augenhöhe.
Ganz
es gibt,
genau.
Es gibt, und es gibt eben auch, wie gesagt, da Gespräche, reflektierte Gespräche, wo man dann zum Beispiel sagt, oder wo dann gesagt wurde, ja, für mich waren die Linken waren dann halt immer eher so schwache Leute und die Rechten, die waren dann halt irgendwie immer so bullige Kerle und so stabile Leute. Und dann habe ich mich auch mal so selber reflektiert und mich gefragt, wie wäre das dann für uns gewesen, wenn wir in unserer Jugend, gerade wo wir diese hohe Anfälligkeit dafür haben, diese Zugehörigkeit zu suchen, wenn wir einfach mit anderen Leuten zu tun gehabt hätten. Ich hatte in meiner Jugend so eine Phase, da habe ich so viel mit so alternativen Emos sowas abgehangen. Mhm. So, und das fand ich cool, das habe ich gefühlt. Ich habe deren Musik gehört, so, wir haben dann immer zusammen abgehangen, gesoffen, so, wir haben sowas gemacht. Oder dann auch irgendwann im späteren Verlauf der Jugend dann mit so mehr so Hängern, so, die dann auch viel gekifft haben und sowas. Und dann denke ich mir so, was wäre es denn gewesen, wenn meine Peer Group wenn ich mich mit einem richtig gut verstanden hätte und der so eine Ideologie entwickelt hätte, wie wahrscheinlich wäre es gewesen, dass ich auch irgendwo dahin gedriftet wäre? Und dann, da hatten wir, glaube ich, in der vorvorletzten Folge mal drüber geredet, ob dann irgendwann der Punkt gekommen wäre, wo man sich dann hinterfragt hätte und gesagt hätte, okay, das geht jetzt gerade zu weit. Ich weiß nicht mehr, in welcher Thematik das war, aber dass man dann irgendwann auch einsieht, so, oh, okay, das geht jetzt hier gerade in eine ganz falsche Richtung.
Ja, also das meine ich halt. Also erstmal das, was du gesagt hast, ist auf Augenhöhe. Also er hat es nicht auf einem politischen Diskurs direkt ausgeweitet, sondern eher so eine soziologische Nachforschung eher betrieben und auch ganz unverfänglich mit denen geredet. Da muss ich auch wirklich sagen, dass der Dipp Toller war das, ne?
Ja, der Dipp Toller, genau.
Genau, dass der auch sachlich geantwortet hat.
Ja.
Das fand ich halt, also jetzt seine Ideologie, das unterstütze ich nicht. Das,
nee,
also möchte ich ganz klar von mir weisen. Es ist einfach so, dass ich das diesen Umgang einfach sehr respektabel fand. Deswegen fand ich auch den Mischke super.
Ja.
Der war einfach klasse. Und das Zweite, gerade mit dieser jugendlichen Prägephase, also ich habe ja auch ein soziologisches und pädagogisches Studium mitgemacht.
Ja.
Und gerade diese Prägephase, das ist so gefährlich. Und genau darum ging es ja auch, dass diese Kämpfe da, die da veranstaltet werden, dass diese Zeltlager, die da gemacht werden, dass das halt alles dafür da ist, diese Jugendlichen schnellstmöglich zu prägen und auch halt für diese Ideologie zu gewinnen. Und genau so ist es natürlich auch in der NS-Zeit gewesen. Ne? Deswegen, also da muss man einfach drauf aufmerksam machen. Es ist nicht jetzt schon wieder, weil es gibt ja dann auch viele, die dann sagen, ja, jetzt wird wieder auf den Rechten, auf der deutschen Geschichte rumgehackt und was weiß ich nicht was. Ja, aber es ist auch immer einfach ein Thema. Das sollte auch in anderen Ländern ein größeres Thema sein. Gerade da die konservativen Parteien, die arbeiten auch so.
Ja.
Und es ist ganz, ganz gefährlich und ganz, ganz wichtig, dass darauf aufmerksam gemacht wird und auch Kampagnen dagegen gestartet werden. Und die haben einfach meine volle Unterstützung.
Genau, und was man natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, jetzt auch bei allen Lobeshymnen zur Dokumentation auf jeden Fall gerechtfertigt, aber eben auch zu diesen einzelnen Charakteren, die da aufgetreten sind, namentlich haben wir jetzt schon einige genannt. Es ist nun mal auch so, es gerade die Führungskader innerhalb der Organisation wissen sich natürlich auch auszudrücken. Mhm. Beispielsweise ein Depp Toller oder auch ein Thorsten Heise, der Veranstalter vom Schild und Schwert Festival. Ein ranghoher NPD-Funktionär, immer seriöses Auftreten, bei immer der Presse gegenüber auch so, ja, ich zeige Ihnen das mal. Dann gibt es Bilder von denen bei irgendwelchen Hinterhof-Rechtsrock-Konzerten, wo der dann auch so auftritt wie andere Leute, in Blood-and-Honor-Uniform und mit den härtesten der härtesten Neonazis abhängt. Es ist natürlich auch viel nach außen hin gezeigt, aber ich find's einfach mal gut, dass man zu dieser Primetime in so einem Umfang, es war natürlich für mich ein super Nährboden, ich bin von der Arbeit gekommen, ich habe mir das angeguckt, so, oh, das läuft jetzt? Geil. Abendplanung war Stand. Ich interessiere mich extrem für die Thematik und da wirklich ein riesiges, riesiges Lob an ProSieben und alle Funktionäre, die halt eben daran beteiligt waren, das Ganze auf die Beine zu stellen. Es war eine super Doku. Man hat einfach auch so der Otto-Normalbürger, der sich vielleicht nicht damit auseinandersetzt, hat sich vielleicht auch mal reflektieren können, gerade dann auch zum Abschluss, wo es dann um diese rechte Bloggerin geht, die sich dann auch mal irgendwann reflektiert hat und gemerkt hat, oh, ich drifte jetzt gerade zu sehr in diese Richtung ab. Ich kriege jetzt hier plötzlich Drohungen gegen meine Kinder von Linken oder ich kriege auch aus dem rechten Spektrum bekomme ich irgendwelche Drohungen, weil ich ja irgendwie auch andersstämmig bin und sonst irgendwas. Und dann ja noch mit diesem mitgeschnittenen Gespräch mit dem Herrn Lüth aus der AfD, dem ehemaligen Pressesprecher der Bundestagsfraktion der AfD, als er sagte, dass Migranten ja erstmal alle nach Deutschland kommen sollen, denn je schlechter es Deutschland geht, desto besser ginge es der AfD und man die im Nachhinein ja immer noch erschießen oder vergasen könne. Sinngemäß, also was heißt sinngemäß, das war der Wortlaut, nicht 1:1, aber das war die Aussage. Und da denke ich mir so, das ist eine Person, die 7 Jahre in einer Partei gearbeitet hat und da wurde dann auch zum Teil gesagt, ja, wir müssen echt aufpassen, dass solche Leute nicht unsere Partei unterwandern. Der hat 7 Jahre da drin gearbeitet, ist Vertrauter von Gauland, der wurde während dieses Mitschnittes, wurde er an dem Abend von Herrn Gauland auch angerufen. Da ist einfach das Ding, der unterwandert die Partei nicht, das sind ganz klare Ideologien, die auch so in den Führungsspitzen der AfD kommuniziert werden. Und dann kann man sich nicht mehr als bürgerlich-rechtskonservative Partei verkaufen, sondern dann ist das ein ganz klarer Fall von Faschisten, die da sitzen.
Das ist einfach Rechtspopulismus. Ja, das ist ganz klar.
Ganz, ganz schwieriges Feld.
Ich fand aber auch die Bloggerin sehr, sehr schwierig, ja, muss ich sagen.
Ganz schwierige
Frage. Weil die Mitschnitte, die sie da gemacht hat, die bei den Demos, wo sie dazu aufgerufen hat, ja, das sind nur Leute, die Angst haben um ihr Land und keine Ahnung. Und da siehst du einfach Leute mit Hakenkreuzflaggen im Hintergrund. Ja. Also diese Bloggerin, wo sie dann nachher auch bei dem AfD-Parteitag da eingeladen worden ist. Und weiß nicht, also ich habe irgendwie das Gefühl, sie hat keine so richtig formierte Meinung.
Ja.
Ist aber eigentlich gegen Einwanderung und allmögliche, ich weiß nicht, war sie Polin?
Ich weiß nicht, die hatte auf jeden Fall irgendwelche Wurzeln, die mir auch egal sind, sie war ein Mensch. Sie war ein Mensch, die Frau.
Ja, das habe ich auch gesehen. Aber da muss man irgendwie dann auch drauf aufmerksam, dass gerade auch osteuropäische Länder sind einfach auch sehr, also nicht alle, es ist halt einfach so, dass die auch sehr konservativ geprägt sind und dass da der Rechtsextremismus sehr, sehr stark ist.
Ja.
Also ja. auch in einem Land wie, wie Polen.
Ja.
Also
da gibt es ja LGBTQ-plus-freie Zonen.
Ja, also es ist... Ja, deswegen, das ist das, was ich meinte, diese rechte Hetze, dieser Rechtspopulismus, der ist einfach allgegenwärtig in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Und deswegen finde ich, sollte da überall dran gearbeitet werden.
Ja, und das ist auch wirklich die Aufgabe eines jeden freiheitsliebenden Menschen, ob jung oder alt, da ein Auge drauf zu haben und auch einfach mal zu sagen, was einem aufstößt, wenn du, selbst wenn du halt irgendwie nur so eine alltagsrassistische Bemerkung in deinem Umfeld bemerkst, dann geht es immer darum, wie man das anspricht, aber es ist definitiv in der Verantwortung von jedem Einzelnen, dann den Diskurs mit seinen, gerade die Leute, die einem wichtig sind, den Diskurs zu suchen, weil wenn man mit wem reden kann, dann gerade auch mit seinen Freunden, und wenn man merkt, da bewegt sich gerade jemand in Richtung, dann sucht doch das Gespräch, dann urteilt nicht, dann verurteilt nicht, dann klagt nicht an, sondern sucht ein Gespräch und versucht die Beweggründe dafür zu entdecken, und als gefestigter, wie gesagt, freiheitsliebender Mensch, dann wird man sich auch ganz klar davon abgrenzen können und eventuell auch argumentativ Überzeugungsarbeit leisten können, zu sagen, hör mal, das, wo du dich jetzt gerade hinbewegst, Leroy, ist nicht die richtige Richtung.
Ja, ja. Danke. Ich wollte gerade sagen, das ist ein schönes Schlusswort dafür, auch mit einem kleinen Appell, aber Alter, mach doch nicht mal direkt alles kaputt. Ja. Warum?
Entschuldige, wir sind ja auch immer noch irgendwie auch ein Comedy-Podcast.
Nee, aber stand in der Beschreibung.
Ne? Das steht in unserer Beschreibung.
Ja, das müssen wir jetzt auch liefern.
Das war wichtig,
Was hast du denn für mich?
Ja, können wir eigentlich mal mit der ersten Sache hier anfangen. Leroy, bei mir gab es diese Woche, also du musst mich jetzt erstmal fragen, wie meine Woche war, weil sonst kann ich nicht von meiner Woche reden.
Erzähl einfach.
Ich habe einen neuen Job. Ja, ich habe Anfang dieser Woche mein Praktikum abgeschlossen und habe nun ein Jobangebot von eben jener Praktikumsstelle bekommen, was ganz gut war, weil es sich tatsächlich gedeckt hat mit meinem letzten Klausurergebnis, was ich im Zuge meines Studiums bekommen habe, womit ich nun mal jetzt faktisch durch bin und nebenbei noch meine Bachelorarbeit schreiben muss. Und Leroy, da ist mir was aufgefallen, was so Jobs bei mir betrifft. Und ich habe da so ganz kurz mit dir diese Woche schon mal drüber geschrieben. Aber ich habe einfach mal gemerkt, wie unsagbar dankbar ich immer meinen Arbeitgebern bin. Ich denke immer, die stellen mich so aus Nächstenliebe ein und ich bin richtig dankbar dafür, so dass ich diesen Job machen kann. So, oh geil, ich kann Geld verdienen, die stellen mich ein, das ist ja voll nett von denen. Und ich lebe immer noch in dieser Ideologie und blende komplett aus, dass sie dadurch ja auch meine Arbeitskraft bekommen. Mhm. Ja? Und da wollte ich mal fragen, Leroy, hattest du das schon mal so, das Gefühl, so dass du so zu dankbar dafür warst, jetzt einen Job machen zu dürfen? Also warst du schon mal so richtig froh, oh, den Job habe ich jetzt bekommen? Cool. So, weißt du, oder das war damals, als ich, ich kann es jetzt mittlerweile sagen, so, ich habe früher bei der Telekom gearbeitet und da waren wir in so einem Bewerberfeld, weiß nicht, 15 Leute oder sowas bei dieser Bewerberrunde, und dann habe ich irgendwann so den Job bekommen. Und dann dachte ich mir so, oh geil, ich darf jetzt bei der Telekom arbeiten? Cool. Also neben dem Studium, logischerweise, neben des Studiums. Und das war so, wow, cool. Und dann fiel mir aber irgendwann so auf, so, ja gut, aber ich mache ja jetzt auch dann was dafür. Und ja gut, ich habe mir einen Arsch Gold verdient, aber weiß ich nicht. Irgendwie, ich bin immer so dankbar für Arbeit.
Ja, also ich finde, gerade jetzt die momentane Situation hat auch gezeigt, dass man dankbar für Arbeit sein kann. Mhm. Dass man dafür dankbar sein sollte, in Anführungszeichen,
ja.
Weil der Arbeitgeber stellt dich nicht aus reiner Nächstenliebe ein. Darum geht es einfach nicht. Du bringst Qualifikation, der Arbeitgeber sondiert, ob du diese Qualifikation geben kannst, ob du die Arbeit, die verlangt wird, erledigen kannst und gegebenenfalls natürlich dich dann auch verbesserst und dergleichen. Deswegen... Nee, also ich selber habe bisher noch keine Dankbarkeit gegenüber meinem Arbeitgeber empfunden, weil ich weiß, dass ich gute Arbeit leiste, dass ich eine gute Qualifikation mitbringe. Dass in den Bereichen, wo ich gearbeitet bin, bisher ist halt ein gewisses Kommunikationstalent nicht, aber Kommunikationsfähigkeiten sind da gefragt worden und da weiß ich, dass ich die mitbringe. Und aus dem Grund bin ich da auch nie... irgendwie übermäßig dankbar gewesen. Ich bin auch jemand, der, wenn er weiß, dass er gute Arbeit leistet, dass er auch auf den Arbeitgeber zugeht und auch gegebenenfalls nach entsprechender Entlohnung fragt.
Mhm.
Also ich sehe das halt...
So von wegen, ja Chef, ich arbeite doch jetzt hier schon seit 6 Monaten, kriege ich jetzt auch Geld?
Naja, also da bin ich schon sehr reflektiert und weiß auch, welche Arbeit ich leiste und welches Gehalt man dafür kriegen darf. Deswegen sehe ich das, also ich sehe da keine Dankbarkeit. Mhm. Also für mich selber bin ich dankbar, dass ich arbeiten gehen darf, arbeiten gehen kann. Mhm. Aber ich sehe da jetzt meinem Arbeitgeber gegenüber keine extreme Dankbarkeit. Also momentan muss ich wirklich sagen, ich bin froh, dass ich noch da arbeite, wo ich momentan arbeite und auch froh bin, dass ich da übernommen worden bin, aus dem Studentenverhältnis heraus. Das liegt aber auch an meiner Leistung. Das darf ich selber auch nicht vergessen, weil sonst, weiß ich nicht, befindet man sich da in einem ganz komischen Status.
Ja, gibt auch bestimmt Arbeitskollegen und Kolleginnen, die dagegen argumentieren würden, dass das an deiner Leistung liegt, Leroy.
Ja, das mag sein, aber ich finde, jeder sollte sich auch in einem Angestelltenverhältnis und in einem Kollegium, sollte man sich auch immer ein bisschen an die eigene Nase fassen und überlegen, gut, ist das jetzt gerade gerechtfertigt? Ja. Aber gut, das ist halt was anderes. Bisher bin ich mit dem Kollegium ganz zufrieden. Und wäre meine Meinung dazu.
Schön, schön. Dann können wir jetzt wirklich mal in die Comedy-Kategorie schlittern. Sag mal, Leroy, was ist da eigentlich los in Amerika, Alter? So, was ist denn jetzt hier mit Trump?
Du meinst die momentane politische Comedy-Bühne, die USA der ganzen Welt bietet.
Ja, was soll das denn jetzt? Warum hat denn jetzt Trump Corona? Also, hast du das TV-Duell von Trump und Biden gesehen?
Ja, ausschnittsweise, ich habe es nicht ganz gesehen, aber es ist... Also
aber da kann man ja auch als Joe Biden, kann man dann nur als Verlierer rausgehen, wenn er so ein Dude ist, der dich die ganze Zeit unterbricht mit irgendwelchen an der Perücke herbeigezogenen Argumentationen.
Ja, extrem persönlich geworden hat, über den koksenden Sohn von Joe Biden hergezogen, über den verstorbenen Sohn, der im Irak gefallen ist.
Ja, aber in der Nachberichterstattung nehme ich nur wahr, ja, Joe Biden hat Shut Up gesagt. Ja, richtig so, der soll auch mal seine Fresse halten, der soll ihm doch auch mal seine Redeanteile gönnen und der soll ihm doch auch mal bitte, soll doch mal argumentativ arbeiten. Und
das ist ja genau das, was Donald Trump erreichen wollte. Er wollte Joe Biden aus der Reserve locken. Er wollte der...
Ist ihm gelungen. Ist ihm definitiv gelungen. Eben,
weil Donald Trump ist ja, also was man ihm nicht vorhalten kann, ist, dass er nicht true ist. Also er ist ja einfach Donald Trump und bleibt auch Donald Trump. Und Joe Biden versucht ja immer diesen gemäßigten, ruhigen Charakter darzustellen.
Ja.
Und er ist wahrscheinlich auch ein gemäßigter Mensch, ne? So möchte ich das nicht sagen.
Kommt halt aber immer darauf an, mit wem man gerade in der Interaktion steht.
Genau. Und dadurch hat er ihn einfach aus der Reserve gelockt und wollte den Leuten dann auch zeigen, gut, der Mann kann auch anders. Das ist ihm gelungen, weil Donald Trump ist nicht dumm.
Ja.
Und der hat auch einen ziemlich großen Beraterstab hinter sich. Was ich interessant finde, ist, wie du gerade sagtest, dass Donald Trump jetzt auch an Corona erkrankt ist, genau wie seine
First Lady,
ja, genau,
Melania.
Und wie ich mir selber direkt gesagt habe, gut, das ist doch bestimmt ein Trick. Der Versuch, ich glaube auch, dass der nächste Woche da wieder rauskommt und sagt, ja, ich habe Impfstoff genommen und der hat funktioniert. Weil er ja auch in dem TV-Duell gesagt hat, ja, wir sind 3 Wochen vor oder 3 Monate vor der Entdeckung eines Impfstoffes und dann sind ja alle geheilt. Und ich glaube, er wird das irgendwie nutzen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz fest.
Also ich habe jetzt, heute habe ich gelesen, dass er in ein Militärkrankenhaus geflogen wurde und jetzt mit diesem Medikament, diesem Remdesivir behandelt werden soll.
Remdesivir behandelt werden soll.
Und ja, da habe ich mich auch so gefragt, so, naja, wenn das jetzt gut läuft, so, dann sind wir am Arsch. Weil dann kannst du eigentlich jetzt schon warten darauf, dass die nächsten komplett überheblichen Tweets reinflattern. Remdesivir ist der Shit, so, und ich habe mir auch Desinfektionsmittel in die Adern gejagt. So, wo wir damals mal drüber geredet haben.
Ja.
Und, also, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht. Also, natürlich an der Stelle wünscht man ihm, unabhängig jetzt von der politischen Agenda, die er fährt, wünscht man ihm natürlich nur alles Gute und hofft, dass er die Krankheit gut übersteht, aber...
Ungeachtet der politischen...
Genau, ungeachtet der politischen Agenda, die er fährt. Aber ja, ich hoffe einfach nur, dass er das jetzt nicht für Propagandazwecke.
Doch, natürlich.
Ja, natürlich, klar.
Er wäre nicht Donald Trump, ja, wenn das nicht tun würde.
Aber ich, also.
Vor allem, es kommt halt auch einfach praktisch jetzt so. Es ist, also er quasi, er darf aus Quarantäne und der Heilungsprozess ist dann zu Ende, wenn es kurz vor den Wahlen steht.
Normalerweise traue ich der amerikanischen, dem amerikanischen Volk genug Reflexion zu, dass die das auch beurteilen können. Aber ich habe mir jetzt vor kurzem
mal... Weil schon, dass er auch gewählt worden ist.
Ja, und ich habe mir jetzt... Ja gut, aber da gab es ja auch... Ich habe mich gestern tatsächlich noch ziemlich intensiv mit diesem QAnon-Ding auseinandergesetzt, was dann ja auch im Zuge der Präsidentschaftswahl aufkam mit diesem Pizzagate-Skandal angeblich.
Ja.
Dieser Fake News bezüglich Hillary Clinton und diesem Kindesmissbrauchsring, wo es dann ja auch wieder um Adrenochrom und so einen Scheiß geht. Ich denke mir einfach nur so... Oder ich dachte mir bis gestern...
An der Stelle nochmal, Epstein didn't kill himself.
Ja, vielleicht, man weiß es nicht. Aber ich frage mich halt einfach nur, warum sind die USA so krass? Wie konnte der gewählt werden? Und dann habe ich mich gestern damit auseinandergesetzt und habe mir mal die US-Karte vor Augen geführt. Eben auch mit den verschiedenen Bundesstaaten, wie viele Wahlmänner in den Bundesstaaten sind und was für Staaten gefestigt demokratisch sind, was für Staaten gefestigt republikanisch sind und was halt diese Swing States sind. Mhm. Und da ist mir ja aufgefallen, so diese ganzen Küstenregionen, ne, halt aber auch New York, Los Angeles, Miami, das ist ja alles demokratisch. Erzkonservativ ist natürlich irgendwie der mittlere Westen, ne, sind die Südstaaten, genau. Und dann gibt es ja noch diese Swing States und dann dachte ich mir so, ja gut, klar, wenn in Deutschland jetzt irgendwie, wenn wir jetzt 16 Bundesländer hätten und 8 davon Sachsen wären, so, dann wäre halt auch, oder 8 davon Thüringen wären, so, dann wäre natürlich auch irgendwie eine rechtskonservative Partei, in unserem Fall dann eben die AfD, natürlich auch viel stärker. Und dann dachte ich mir so, warum ist die USA so scheiße? So, warum sind die so kacke? So, das kann doch nicht sein.
Das können wir als Deutsche nicht nachempfinden, weil die USA haben unheimliches Nationalbewusstsein. Als junge Nation eigentlich sozusagen. Aus einer zusammengewürfelten Nation versuchen die ja trotzdem ihre Wurzeln quasi immer zu propagieren. Und die haben ein ganz anderes Verhältnis zu Präsidentschaftswahlen, wie wir zu Bundestagswahlen. Also das ist ja was ganz anderes. Hier gehst du sonntags, du frühstückst erst, holst dir deine Brötchen vom Bäcker. Das ist
ein Riesen-Event bei denen, ne?
Ja, eben. Die Leute, die sind ja auch bei diesen Kundgebungen und was weiß ich nicht was. Hier machst du so eine Gesamtschulhalle vielleicht mal voll, wenn der Lindner irgendwo auftritt.
Ich bin da auch noch nicht ganz hintergestiegen, auch was mit diesen Wahlmännern dann ist. Es wird ja irgendwie dann pro Bundesstaat gewählt und genau. Dann wird dann praktisch anteilmäßig davon gehen dann die Wahlmännerstimmen dann aus dem Bundesstaat, so beispielsweise jetzt New York sind glaube ich irgendwie 52 oder sowas. Wenn dann, weiß nicht, die Demokraten da 70% haben oder sowas, gehen dann halt 70% von diesen 52 Wahlmännerstimmen gehen dann halt irgendwie daran. Und das ist dann ja auch nochmal so krass, je nach Bundesstaat, wie viele Wahlmänner die haben. Also, ja, das ist Präsidentschaftswahl ganz, ganz verrückt, also ich Halbwissen, alles Halbwissen hier, ne?
Also da gab es ja mal so eine Aufstellung dazu, also gerade als die Wahl zu Obama war, wie die Aufteilung so von diesen Stimmen war. Und da war es ja dann irgendwie auch so, dass eigentlich die meisten Leute was war dann noch? Da war das bei Bush? Da ging es auf jeden Fall gegen einen Republikaner gegen einen Demokrat, wo der Demokrat eigentlich insgesamt mehr Stimmen hatte, aber durch dieses System hat natürlich dann der Republikaner gewonnen. Also das ist ein ganz komisches... Also
der Demokrat hatte mehr Stimmen, aber der
Republikaner... Genau. Also ich möchte mich da ganz von freisprechen, weil ich da leider keine Ahnung von habe, genau. Es war aber sehr, sehr interessant, also wie diese Stimmen, diese Summe zusammenkommt dann.
Ja. Ich bin sehr gespannt, was das ergibt. Ich bin auch mal gespannt, ob wir dann nächstes Jahr in Deutschland, wenn wir Bundestagswahlen haben, ähnlich hitzige Diskussionen und Debatten zwischen... Ich gehe jetzt mal davon aus, Olaf Scholz wird bis dahin immer noch SPD-Kanzlerkandidat sein und dann vielleicht... Was meinst du, wer macht das bei der CDU? Meinst du Jens Spahn oder Annegret Kramp-Karrenbauer?
Glaube ich nicht.
Genau, die hat ja die Parteispitze jetzt übernommen, aber hat ja gesagt, sie wollte nicht sie wollte kein Kanzleramt
machen. Ich glaube, da kommt auf einmal sowas wie der Söder.
Söder, also, oder? Ich glaube, Söder bleibt in Bayern. Und wenn es Friedrich Merz wird, so, dann werde ich das Land verlassen. So, weil Friedrich Merz ist für mich...
Mach nicht den Tom Cruise.
Es ist für mich, kein integrer Typ. Mag ich nicht, wirklich. Also es ist was rein Persönliches, jetzt ohne den Mann persönlich zu kennen. Auch da, ungeachtet seiner politischen Agenda. Weiß ich nicht. Aber ich finde dann halt so, in den USA, selbst wenn man da so ein Nationalgefühl hat und wenn man da so unsagbar stolz darauf ist und die Republikaner wählen will, dann muss man ja immer noch mal in Relation dazu setzen, wen haben die denn als Präsidentschaftskandidaten aufgestellt? Und das ist nun mal Donald Trump und das war auch Donald Trump. Und ich denke mir jetzt so, wenn wir in Deutschland das gleiche Nationalgefühl hätten und uns das erlauben könnten, was nun mal nicht so ist, weil das ist nun mal negativ konnotiert und das geht auch in Deutschland nicht zurecht. Und wenn die AfD jetzt als Spitzenkandidaten Paul Panzer aufstellen würde, so, dann würden die Leute sich doch auch denken, so, ja, weiß ich jetzt nicht. So, also es hängt doch da, das ist ja wirklich eine Person, die das da repräsentiert. So.
Ja, in den USA ist es einfach so, dass die eine starke Person einfach an der Spitze sehen wollen. Ja, die wollen einfach eine starke Person. Die haben ja jetzt, also der Kalte Krieg ist ja nie vorbei gewesen in gewisser Weise. Also als wenn man.
Sieht man immer noch übrigens in den ganzen Marvel-Filmen, da ist nämlich der Russe immer noch der Bösewicht.
Also wenn man eine Politik wissenschaftliche Sicht auf die Historie legt und in der Geschichtswissenschaft dann auch strukturpolitische Fragen stellt, ist es ja auch immer so die Frage, ja, was bewegt die USA? Warum wählen die und die Person? Und es ist halt einfach immer so diese starke Person, die da vorne stehen soll. Das ist halt immer so auch der Anspruch. Und deswegen denke ich mal, ja, wird dann halt jemand wie Donald Trump, der ja nun mal stark auftritt, dann auch gewählt. So, Erik.
Ja.
Das ist jetzt aber genug Chibo-Politik gewesen.
Ja.
Weil ich habe irgendwie das Gefühl, wie so ein politisches Chibo-Regal, so von allen so ein bisschen.
Ja, ich finde, wir haben heute, also wir haben nicht so Patchwork-mäßig gearbeitet, sondern wir haben so uns lange an Thematiken festgehangen und haben auch gute Übergänge geschafft.
Ja.
Ja.
Aber jetzt denke ich.
Nee, eine Sache noch, Leroy.
Okay.
Ich habe es in der letzten Woche angeteasert und es ist an der, nee, weißt du was, das schieben wir doch nochmal in die nächste Woche. Wir reden in der nächsten Woche intensiv mal über meinen Nachbarn.
Ja, bitte lass uns das nicht, das passt jetzt nicht.
Ja, das ist ansonsten wirklich ein riesiges Fass, was wir aufmachen. Auch wenn wir gerade so in Quatschlaune sind und wir haben uns heute nämlich auch noch so einen kleinen Spaßtag auf die Agenda gesetzt. Der Leroy und ich, wir sind nämlich hier gerade fröhlich am Weinschorle trinken.
Viertel vor eins am Samstag.
Wir haben Viertel vor eins am Samstag und haben noch ganz große Pläne für heute. Dementsprechend, ja, vielleicht ist das alles nicht tagesaktuell und am Sonntag schlägt irgendwo in Niedersachsen, weiß ich nicht,
Meteorit ein,
so, dann haben wir nicht darüber geredet, sorry. Das ist jetzt hier tagesaktuell am Samstag und ihr erfahrt es jetzt erst, Entschuldigung. Normalerweise machen wir am Anfang alle Modalitäten klar, aber du hast mich direkt so ins kalte Wasser geworfen, so, entschuldige dich mal für die Obdachlosen, Arschloch.
So habe ich es nicht gesagt und ich denke auch, dass wir jeder gehört haben, wie ich es gemacht habe.
Ja, spul zurück. Hört's nochmal. Sind zwei Streams für uns. Ja.
Ich fange einfach jetzt an. Was wäre für dich die Hölle?
Warm. Also meine Vorstellung jetzt von der Hölle oder was?
Ja, beziehungsweise, also es ja, mir ist der Gedanke gekommen,
ja,
als ich einen einen Post dazu gesehen habe, dass für jemanden die Hölle wäre, dass er ununterbrochen und immer repetitiv seine E-Mail-Daten und seine Passwortdaten mit einem Controller in irgendeinen Account eingeben muss.
Ja.
So, zum Beispiel, wenn du dich in deinen Netflix-Account über deine Xbox, oder so. PlayStation oder über deinen Fire, Amazon, was weiß ich nicht, was eingeben muss, oder dein Smart-TV. dass du da wirklich über einen Controller oder über eine Fernbedienung, was dann noch scheißiger ist, weil ein falscher
so
Knopf.
Fernsehtastatur.
Ja, und ein falscher Knopf, du bist direkt wieder raus und musst wieder alles neu eingeben. Oder wenn du das am asozialsten für dich, ja, du gibst deine E-Mail ein, ne, nach einer halben Stunde gehst du dann auf das Weiter-Button, gibst dann dein Passwort ein und dann denkst du, Passwort ist falsch, hast du vielleicht falsch eingegeben.
Muss die E-Mail-Adresse neu eingeben.
Ja.
Und deine E-Mail-Adresse ist so richtig lang.
Ja,
so, genau. Hat irgendwie noch so richtig viele Sonderzeichen auch da drin. So ein Punkt, genau. Ein Unterstrich und ein Slash oder so.
Ja, und weil du bis heute nicht gecheckt hast, dass das egal, eine Groß- und Kleinschreibung bei einer E-Mail-Adresse egal ist.
Schreibst du noch alles in
Großbuchstaben, genau. Ja. So, das fand ich einfach witzig und das konnte ich so richtig nachfühlen, weil wenn ich mir vorstelle, du sitzt unendlich lang, einfach wirklich die Unendlichkeit bist du damit beschäftigt und kommst nie dazu, dann auch irgendwie das Produkt zu genießen.
Ja.
Deswegen, das fand ich ganz witzig und deswegen wollte ich dich fragen, was wäre für dich die Hölle?
Ja, also okay, so eine Tätigkeit, die dann in infiniter Repetition für immer...
Ja, muss nicht... Ja,
sagen wir mal infinit. Ja. Dann wäre es wahrscheinlich, muss mir überlegen. Ich finde ja so mit der Hand spülen richtig scheiße. Das geht mir so richtig auf den Sack. So, wenn ich ewiglich Sachen mit der Hand spülen müsste, immer wieder und gar nicht dazu käme, das Gespülte zu verwenden. So, wenn ich eine Pfanne oder so in ewiger Repetition so eine Pfanne spülen, dann mir da drin was braten und dann wieder spülen. So. Das wär,
und das über, Essen schmeckt nicht.
Das wäre übertrieben stressig. Ja, und das Essen schmeckt immer noch so ein bisschen nach Spülmittel.
Bah!
Das wär,
nichts ist schlimmer als Suppe, die noch spülen schmeckt.
Nichts ist schlimmer als eine Suppe aus der Bratpfanne. ich glaube, so mit der Hand spülen ist schon so mein Kryptonit.
Boah.
Das finde ich halt übertrieben nervig.
Heftig.
Das finde ich krass. Aber du hast es halt schon ganz gut auf den Punkt gebracht mit dieser Eingabe
von
Einwahldaten mit Controller oder Tastatur. Das ist halt wirklich auch was richtig, richtig nervig ist. Ich überlege jetzt gerade noch.
Also ich finde ja auch so unendlich wiederholende Tätigkeiten, ohne irgendwie Befriedigung dann auch zu bekommen, fände ich richtig schlimm. Ich hatte mir ausgedacht, dass es für mich die Hölle wäre, in einem Freizeitpark zu sein, die Achterbahn die ganze Zeit zu sehen, aber immer nur anstehen. Ewig.
Ah ja, das auch.
Es ist brütend heiß und du stehst die ganze Zeit. Du kannst dich auch nicht hinsetzen, weil überall dann, selbst wenn da so ein Geländer ist, dass das so dünn ist, dass sich da kein Mensch draufsetzen kann.
Ja.
So, und auch irgendwelche Felsen oder so Kunstfelsen, die dann sind, um das irgendwie so ein bisschen mittelalterlich aussehen zu lassen, sind alle abgeflacht, angeschrägt. Du kannst dich nirgendwo hinsetzen, auch auf dem Boden nicht.
Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Weil sobald du dich hinsetzt, geht's wieder weiter.
Ja, das ist schlimm.
Ja, und, boah, ne.
Das ist wirklich ganz schlimm. Lass das nicht machen.
Nee.
Lass das einfach nicht machen. Ja. Ja, schön. Also ich glaube, ich würde beim Handspülen bleiben und du würdest beim ewig anstehen. Ja. Ja, du hast ja schon mal gesagt, du bist nicht so eine Wartemaus. Ne?
Nee,
du bist so
auch Stau, ganz, ganz übel.
Ungeduldig, ja, ja.
Ja.
Stau.
Ja.
Stau, ja. Stau. Gut. Hätten wir ja schon die erste Frage. Du hast ja jetzt hier plötzlich, hast du mich da reingeworfen. Aber schöner Kontext, schön, wie das eingefallen ist.
Mhm.
Leroy, meine erste Frage an dich, und zwar, ich weiß nicht genau, ob wir die schon hatten oder ob die so in etwa schon mal vorgekommen ist.
Ja, wir sind jetzt bei Folge 44. Also
ja, gibt's schon mal
44 Wochen. Ja. Uns gibt's fast ein Jahr bald schon.
Ja, in 2 Monaten ein Jahr. Leroy, was war deine größte Sorge als Kind? So eine richtige Kindersorge.
Weil, ja, das hatten wir mit Ängsten mal. Das hatte ich also gestellt.
Kinderangst, ja. Mhm, ich habe noch eine Alternativfrage.
Nee, man macht mit Sorgen. Okay. Also ich finde es ja schön, wenn man immer so retrospektiv dann auf die Kindheit zurückgeht. Da hatte man keine Sorgen. Man kam von der Schule, hat sich so direkt vor den Fernseher geschmissen, um in meinem Fall dann Dragon Ball gucken zu wollen oder Pokémon. Und dann mit den Freunden rauszugehen. Meine größte Sorge als Kind war es tatsächlich, dass es regnet. Ah, also ich war gerne dann mal drin, um Gameboy zu spielen dann auch, aber ich habe meistens Gameboy draußen gespielt mit Freunden zusammen dann. Aber das war immer so, meine größte Sorge war, dass keiner zu Hause war zum Spielen. So, weil man ist ja dann immer von Tür zu Tür gegangen und hat da gefragt, älter Felix, ne? Und meine größte Sorge war es dann wirklich, dass keiner da ist. So, und dass du dann zu Hause bist und so nichts weißt, mit dir anzufangen. Das war meine größte Sorge als Kind.
Wie hast du das raus mit dem Gameboy-Spielen gemacht, so wenn der Akku leer war? Weil die hatten ja nicht so eine krasse Akkulaufzeit.
Batterien hatten wir damals noch.
Ach, Batterien, ja, stimmt.
Gameboy Pocket, Gameboy Advance, die hatten alle Batterien. Also ich hatte nachher auch so ein Akku-Pack.
Der Advance SP, der hatte dann aber mit dem Ladekabel.
Der hatte einen Akku, genau. Der Gameboy Advance, der normale noch, hier dieser breite,
genau.
Der hatte noch Batterien, aber da hatte ich halt auch so ein Akku-Pack für.
Stimmt, die haben wir oben reingetan, ne?
Hm?
Ja. Ach, stimmt, jo. Ja, gut.
Das war meine größte Sorge.
Krass. Ja, bei mir war die größte Sorge, und jetzt wird es irgendwie ein bisschen auch intim. Ich habe mir nämlich überlegt, ob ich darüber...
Sein Pipi verschwindet.
ich hab mir darüber wirklich Gedanken gemacht, aber warum sollten wir nicht darüber reden? Für mich waren tatsächlich die größten Sorgen so als Kind, gerade als Schulkind, waren...
Hausaufgaben.
Nee, waren Bundesjugendspiele und Schwimmunterricht. Schwimmunterricht, weil das war für mich immer so gleichgesetzt mit so einer Blamage, gerade als ich so irgendwie am Anfang des zweiten Schuljahres oder so erfahren habe, dass im zweiten Halbjahr des zweiten Schuljahres dann Schwimmunterricht irgendwie ansteht, war so, oh fuck, ja, Schwimmunterricht, ne? Scheiße. Und da habe ich mir dann so richtig Sorgen drüber gemacht, weil ich mir so dachte, so, oh, ich bin ja nicht so ein guter Schwimmer so, und ich war halt auch ein sehr, 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 sehr dickes Kind. Und dann dachte ich mir so, oh, nee, und dann sehen die, und im Endeffekt, es hat niemanden gejuckt, so, auch bei den Bundesjugendspielen war das so, na, die sportlichen Kids damals in der Klasse, so, die haben dann halt ihre Ehrenurkunde geholt, so, oder ihre, ich habe tatsächlich bis zur vierten Klasse dann halt immer nur eine Teilnehmerurkunde bekommen. Ich glaube sogar noch auch in der weiterführenden Schule, so bis zur neunten Klasse, als ich dann richtig angefangen habe mit Sport. Ich weiß auch nicht, Bundesjugendspiele sind auch irgendwie ständig mal ausgefallen. Und dann gab es tatsächlich die letzte Urkunde, die ich dann geholt habe, war auch eine Ehrenurkunde, einfach weil ich heftig as fuck war. weil ich einfach so im Kugelstoßen, was aus unerfindlichen Gründen plötzlich eine Disziplin war, habe ich halt einfach irgendwie so ein Stadtrekord gebrochen oder so. Das war einfach richtig krass. So.
Und bis heute Erhalter dieses Rekords?
Ich habe mich nicht mehr darum gekümmert, um ehrlich zu sein.
Ich will mal fragen, vielleicht gibt das ja Geld.
Weiß nicht. So mein Sportlehrer, der damals auch so eine, also jetzt in der weiterführenden Schule, so leichte Züge, also er sah halt immer aus wie so ein Pederast, aber er war offensichtlich keiner, war ein super netter Mann. Der hat mich dann auch immer so komisch angefasst beim Kugelstoßen.
Jetzt,
so,
jetzt kommt wirklich alles raus.
So an der Schulter, und sagte immer so, Erik, du hast wirklich eine unfassbare Schlüsselbeingrube. Und ich dachte mir so,
fuck was?
Ich dachte mir so, okay, weil die Schlüsselbeingrube ist ja irgendwie beim Kugelstoßen hier so der Parkplatz für die Kugel. Und ja, meine ich so, ja, ganz
gut. Aber das ist halt auch schon wieder zu viel Fachwissen an den Schüler vermittelt.
Ja, und das ist auch so, ich habe jetzt noch nichts dadurch gewonnen, dass ich die Kugel gut auf meiner Schlüsselbeingrube parken kann. Die muss ja auch noch nach vorne.
Zeig mir deine Schlüsselbeingrube. ist das so, noch so eine Masche bei Frauen?
Ja, ja.
Schlüsselbein, ja.
Das ist ganz oft so, wenn ich im Café Extra Blatt zu meinen wöchentlich stattfindenden Tinder-Dates sitze, dann schöne Grüße an Bibi an der Stelle. dann ist das immer so, ich kann nichts, aber ich habe eine tolle Schlüsselbeingrube.
Ich habe eine Schlüsselbeingrube.
Ja, viele Leute haben keine. Aber gerade in der früheren Kindheit war es echt so, dass ich viel Sorge auch vom Sportunterricht oder sowas, sowas hatte. Sportunterricht, Schwimmunterricht, Bundesjugendspiele, das war für mich immer so, ja, mit so ein bisschen Bauchschmerzen verbunden. Mhm. Weiß ich nicht, also ich war, glaube ich, auch so in der ersten, zweiten Klasse war ich so ein Kind, was sich in der Sportumkleide auf dem Klo umgezogen hat. Weiß ich aber nicht. Kann sein, dass ich das nicht war. Aber ich kann es auch.
War eigentlich mal entspannt. Also ich war kacke in Sport. Ich war so ein richtig dünner Bengel. Mhm. Sport hatte ich keinen Bock. Ich war auch so ein Turnbeutelvergesser. Mhm. Ich habe Bundesjugendspiele, habe ich gehasst wie die Pest. Aber ich habe mir auch nicht angestrengt. Hatte keinen Bock. Und was, Schwimmunterricht gegangen? Bis zur vierten Klasse ging ich gar nicht schwimmen.
Ja, das war dann auf Krampf gelernt.
Ja, deswegen war Schwimmunterricht für mich immer richtig easy.
Ich war dann auch bei den Nichtschwimmern, tatsächlich. Mhm. Obwohl ich schwimmen konnte, aber ich war wohl nicht so sicher. Ich war nicht so sicher beim Schwimmen. Und dann war ich bei den Nichtschwimmern, und das war halt auch entspannt, weil dann saßen wir einfach im Nichtschwimmerbecken, das war so übertrieben warm. So. Wir haben einfach so gechillt mit so einer Schwimmnudel. Und dann haben wir einfach auf so einer Schwimmnudel abgehangen.
Ich stelle mir gerade vor, wie du da sitzt. Dann noch der keine Arme hatte, der dann rumgehangen hat.
Und die,
der mit Wasserallergie.
Und die Vanessa, die war auch noch dabei, die war auch in meiner Klasse, aber die war noch mal dicker als ich. Die war,
okay.
die war auch bei den Nichtschwimmern. Nee, ich glaube, die war sogar bei den, die andere, die Michelle, die war bei den Schwimmern. Die war aber auch noch mal dicker als die Vanessa, aber die konnte schwimmen.
Bei uns war das irgendwie nie so ein Thema. Das war
dass Kinder dick waren.
Ja, aber so mit den Freunden, mit denen ich in der Grundschule dann auch mal rumgehangen habe, der eine, noch mal Grüße an Felix an der Stelle, der ist im Schwimmverein gewesen und der konnte, ich glaube, schwimmen, als er auf die Welt gekommen ist. Oder Richard zum Beispiel, der immer sportlich war, immer Fußball gespielt hat und alles.
Wir konnten, glaube ich, alle schwimmen, als wir auf die Welt gekommen sind. Wir sind irgendwann auch mal geschwommen, ja, bevor wir auf die Welt gekommen sind.
Nicht so aktiv, nicht Delfin.
Schön gekrault, schön in die Gebärmutter gekrault, die Eizelle bekrault. Schmetterling in die Eizelle gemacht.
Ja, deswegen, ich wollte einfach nur sagen, wie kollegial das damals war und dass es gar nicht schlimm war, dass ich eine Graupe war im Sport.
Nee, und das, da muss man auch wirklich uns nochmal zugute halten. Wir sind jetzt, unabhängig vom Altersunterschied, glaube ich, noch in einer Generation groß geworden, wo das wirklich, also Kinder sind ja immer gnadenlos ehrlich und brutal, aber ich glaube, bei uns war es trotzdem irgendwie gemäßigt, ein Stück weit, ja,
bei uns, oder? Wurden immer nur die Armen gemobbt.
Die Armen? Weiß ich auch gar nicht. Ich glaube doch auch so ein oder zwei arme später, tatsächlich aber später in der weiterführenden Schule. In der Grundschule war es echt komplett egal. Ich habe übrigens, das habe ich am Anfang in irgendeiner Folge am Anfang erzählt mal, dass mir in der Grundschule meine Yu-Gi-Oh!-Karten geklaut wurden.
Ja, das ist in der vorletzten Folge.
Nee, das habe ich ganz am Anfang mal irgendwann erzählt.
Ja, und in der vorletzten Folge auch.
Oh, ja. Echt? Ja, weiß ich nicht. Und da, das war der Randy, das habe ich damals, glaube ich, auch gedroppt, den Namen. Der Randy hat damals meine Yu-Gi-Oh!-Karten geklaut und dann habe ich irgendwie, gab es irgendwie Stress mit Randys Papa dann. Und den Randy, den habe ich jetzt...
Randys Papa Stan, oder was?
Ja, genau so in etwa. Und den Randy, den habe ich jetzt tatsächlich vor... 2 Tagen, da war ich mit Bibi beim Griechen, wir haben uns was zu essen geholt und da habe ich den Randy vor der Spielothek nebenan gesehen. Der Randy hat jetzt den Unterarm tätowiert und hat irgendwie so ganz nervös telefoniert.
Zum Ausgleich hast du ihm seine Nieren gestohlen.
Nö, habe ich ihm, habe ich nichts gemacht.
Schnell weggegangen.
Habe ich mein Kartendeck direkt in die andere Hosentasche gepackt und bin weitergegangen.
Er rennt direkt auf dich zu. So, wo sind deine Karten?
Zeit für ein Duell. Ja, so war das. Ja, das war meine Frage. Kindheitsängste.
Schön.
Kindheitssorgen.
Schön.
Schön, oder? Im Übrigen war das nicht meine Frage, sondern die Frage kam vorhin per Instagram. Weil die Leute, nö, kein Name-Dropping mehr. Wir sind jetzt mittlerweile so groß, wir nehmen jetzt Zahlungen dafür entgegen, wenn Leute hier genannt werden müssen. Okay. Außer Felix und der Herr Depptoller, die sind heute zu häufig genannt worden. Nee, ich habe jetzt gerade nämlich noch eine kurze Umfrage gemacht, spontan, weil ich nur eine Frage hatte für den Leroy. Und die Leute mögen scheinbar, wenn wir über Kindheit quatschen.
Ja, das stellen wir jetzt zum 4. Mal fest.
Ja, also... Wir haben Kinderhörer oder Leute, die einfach gerne Erinnerungen schwelgen, weil sie in ihrem Erwachsenenleben so traurig sind.
Oh Mann.
Oh Mann. Ja, deine zweite Frage. Entweder-Oder-Frage, ja.
Entweder nur noch ohne Socken oder nur noch ohne Unterhose.
Ja, ich glaube nur noch ohne Unterhose. Ja. Weil ohne Socken...
Das war richtig.
Das war richtig, ne? Ohne Socken kannst du ja immer noch Schuhwerk anziehen, beispielsweise Schlappen in der Bude, wenn dir sonst zu kalt werden würde. Und ohne Socken kannst du ja auch mal in den Schuh schlüpfen. Es war unangenehm, also nicht so geil im Schuh ohne Socken, aber...
Ich find's gerade eklig, weil es ohne Socken
anders. Ich hab's ja auch anders gesagt ursprünglich, ne?
Ja,
genau. Nur noch ohne Unterhose, weil Socken in der Bude sind nicht notwendig. Du kannst zwar auch Schlappen anziehen, aber im Schuhwerk ohne Socken gar nicht geil. Und Freischwinger machen ist doch dope. So, dann muss aber
sieht keiner.
Du brauchst aber halt auf jeden Fall weite Buchsen, weil so an so einer Jeans, dein Hodensack die ganze Zeit an so einer Jeans gerieben. Finde ich nicht so geil. Ich glaube, ja. Da gibt's dann auch irgendwann Schorf. Und niemand mag krustige Säcke. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, Socken sind schon notwendiger einfach auch fürs Kälte-Wärme-Empfinden, weil die gelten ja auch oft so als Indikator dafür. Die hält man ja auch gerne mal so unter der Bettdecke hervor, um zu checken, wie ist das Wetter so?
Ja, und vor allen Dingen, jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwo und musst die Schuhe ausziehen und du stehst da so mit deinen nackten Füßen, mit denen du dann bei denen durch die Bude gehen musst. Das finde ich unangenehm auch.
Ja, aber das Ding ist so, erinnerst du dich noch daran, als wir nach Bremen gefahren sind, als dieser Barfuß-Hippie im Zug war?
Jo.
Das war für den kein Thema.
Ja,
und ich glaube, so insgesamt ganz barfuß laufen, dann ohne Schuhe, fände ich irgendwie auch geil. Aber dann aber auch ohne Unterhose.
Soll auch besser sein für einen Fuß, so habe ich gehört.
Da müssen wir Magnus fragen. Aber so irgendwie, also auf beides verzichten könnte ich auch irgendwie, aber wenn ich nur auf eins verzichten müsste, dann wahrscheinlich auf die Unterhose.
Nächstes Mal,
aber dann lasse ich mir das Calvin Klein Bündchen
einfach tätowieren. Den Rest weiß auch. Ja. Ja, schön. Ja, ist genau auch meine Ansicht gewesen. Aber schön, dass du vorher noch ein Argument dafür geliefert hast, warum es...
Nee, ich habe gerade dann gemerkt, so, hä, was argumentiere ich denn jetzt gerade für eine Unterhose?
Aber Unterhose? Schön, so, weil wir möchten ja auch Diversität und Multiperspektivität bieten.
Was ist mit Bremsspur? Bremsspur in der Jeans ist ja auch scheiße, ne?
Ja, aber dafür ist die Jeans, glaube ich, zu weit vom Po weg.
Ja, und dafür gibt es ja auch eigentlich Toilettenpapier.
Auch.
Ja.
Von den Bremsspuren. Oh. Das finde ich auch den Begriff so heftig.
Unangenehmer Bremsspuren-Talk.
Ja.
Mein Cousin hat das immer Rallye-Streifen genannt.
Ja.
Den Rallye-Streifen.
Cool. Das ist ein schnell unterwegs, oder was?
Das ist auch ein schöner Folgentitel. Rallye-Streifen. Nein, Bremsspur.
Ich fand Chibo-Politik eigentlich ganz sehr bezeichnend irgendwie auch für die Folge.
War der Name denn Chibo-Politik?
Nee, Chibo-Tumor.
Chibo-Tumor.
Den würde ich gerne lassen.
Chibo-Tumor. Okay, ja, wir sind ja noch, wir sind ja noch dran. Leroy, dann, das ist eine Frage, die fiel mir ein, weil ich da was zu erzählen habe. Und vielleicht hast du da ja auch was und ich glaube, du hast da was zu. Weil du bist nämlich in der Hinsicht vielleicht ähnlich wie ich. Leroy, hattest du schon mal ein Abo bzw. Probeabo vor Paar? Beispielsweise, dass du eine Kündigungsfrist hast verstreichen lassen, dass du dann irgendwo in so einem Abonnement oder in so einem Vertrag länger festgesteckt hast als notwendig. Gab's da sowas schon mal?
Ja.
Ja.
Audible.
Bitte?
Audible.
Audible?
Da habe ich dann doch 2 Monate noch bezahlt, ohne dass ich das gemerkt habe.
Im Übrigen, wir sind auch auf Audible.
Ja, stimmt. Ja.
Audible, beste Plattform für Podcasts.
Ja, das war so vor ein paar, aber auch eine Zeitschrift mal, ganz viel, so einfach aus Faulheit auch. Da ist mir dann noch eingefallen, oh, du musst das jetzt mal kündigen, aber ja, machst du gleich, vergessen, zack, 2 Monate Zeitung noch bekommen.
Ja, sowas ist scheiße. So, waren das dann so höhere Geldbeträge?
Nee, waren ja immer so 20 Euro oder so, aber ist halt trotzdem doof.
Ja, ist halt nervig, ne?
Ja. Das, und bei dir? Ja, du wolltest ja was erzählen.
Ich hatte da was nämlich, und zwar, da war ich, glaube ich, gerade 18, vielleicht maximal 19. Und da war ich mit ein paar Kollegen am Dortmunder Hauptbahnhof.
Mhm.
Und ich hatte so übertriebenen Durst. Und ich war so richtig geizig. Und dann war ich so in diesem Modus so, ja, nee, komm, dann nimmst du einfach eine Capri-Sonne vom Süddeutsche Zeitung-Stand.
Mhm.
Das gibt's ja ganz oft, dass die Süddeutsche so an Bahnhöfen so Capri-Sonne verteilt und du dafür nur deinen Namen irgendwo eintragen musst. Und dann war es auch so an dem, dass ich mir eben eine dieser Capri-Sonnen genommen habe und meine Daten da eingetragen habe und ich hatte dann so ein Probeabo von der Süddeutsche für 30 Tage kostenlos.
Ja.
Und dieses Probeabo wusste ich leider nicht, dass ich das kündigen musste. Und ich dachte, nach 30 Tagen wäre dann komplett vorbei gewesen. Ich hatte meine Capri-Sonne, alles gut. Und dann habe ich mich so gewundert, so nach 30 Tagen kam immer noch die Süddeutsche. So. Und meine Eltern dann auch damals, ja, wir kriegen jetzt jeden Tag irgendwie die Süddeutsche, so, was soll das? Ich so, ja, keine Ahnung, haben die wohl irgendwie vergessen abzustellen. Ich habe ja für 30 Tage so ein Probeabo gemacht gehabt.
Ja.
Und dann habe ich natürlich auch nicht meine richtige E-Mail-Adresse angegeben gehabt, weil ich keinen Bock auf Spam hatte.
Mhm.
Und
das ist auch... Dann, aus den Augen, aus den Sinnen, ne?
Genau, und dann habe ich halt irgendwann Post bekommen mit einer offenen Forderung für 3 Monate Süddeutsche.
Ach, scheiße.
Und die Süddeutsche als Tageszeitung. Nun mal wird natürlich auch täglich abgerechnet. Und das war dann irgendwie so für den Monat, waren das irgendwie an die 60 Euro.
Scheiße.
Na? Und dann habe ich da diese offene Rechnung gehabt für 3 Monate 60 Euro, ne?
Wow.
Mit 19 oder 18, ne? Und dann denkst du dir so, ey, scheiße, Privatinsolvenz. Privatinsolvenz, Alter, wie soll ich denn jetzt hier 180 Euro berappen, ne? Und dann habe ich da halt irgendwie angerufen und dann war es so, ja, bla bla bla, ach, Sie sind Student, ja, gut, okay, dann kriegen Sie die ja zum halben Preis, dann muss ich halt trotzdem diese 90 Euro noch berappen.
Ja.
Und habe dann natürlich auch direkt eine schriftliche Kündigung eingereicht, aber das war so ein richtiger Fauxpas von mir und das fiel mir jetzt ein, weil Ich bin momentan auch so ein kleiner Probeabo-Lüstling. Mhm. So ein Probeabo-Lüstling dahingehend, dass ich mir denke, so,
oh, ich nenne das gerne Probe-Voyeur.
Ja, so, genau. Ich bin so ein bisschen, oh ja, komm mal reinschnuppern, ne? Und jetzt habe ich 3 Monate Probeabo bei Apple Music gehabt und dachte mir dann so, ja, Alter, geil, aber also ich benutze eigentlich Spotify. Spotify, beste Plattform.
Erik, ja? Ich möchte an der Stelle ein kleines Novum erfragen.
Ja?
Kannst du die Leute kurz unterhalten? Ich muss ganz dringend pipi.
Hm?
Supi.
Klar. Und mein Ding war dann so...
Ich komme auch wieder!
mein Ding war dann damals, ja, okay, ich mache mir jetzt dieses Probeabo für Apple Music. Für 3 Monate habe ich ja nichts zu verlieren. Dann kann ich mir da ja auch Lieder runterladen. Das habe ich im Endeffekt nie gemacht. Und ja, diese 3 Monate sind mittlerweile abgelaufen. Und ich habe immer mal wieder zwischendurch reingeguckt gehabt und dachte mir so, ja, könntest du jetzt eigentlich schon kündigen? Aber dann stand tatsächlich in meinen Abonnements in iOS, für die Leute unter euch, die das vielleicht kennen, stand dann tatsächlich, dass damit dann auch direkt die Dienstleistung aufhört. Also es ist kein Probeabo, was man im Vorfeld kündigen kann und was dann am Ende des Probeabos sich nicht automatisch verlängert, sondern dann ausläuft, sondern ich mache das Probeabo beispielsweise im Juni, kündige das aber im Juli schon, dann ist auch im Juli vorbei, dann kann ich es nicht noch bis zum September nutzen. Ja, und das habe ich jetzt so weit rausgezögert, dass wir mittlerweile wir haben jetzt den 3. Oktober, wir nehmen am Feiertag, Tag der Deutschen Einheit auf, dass wir natürlich mittlerweile nicht mehr den 1. Oktober haben. Ergo ist mir dann gestern bei dem Versuch, ja, jetzt könntest du aber mal langsam Apple Music kündigen, aufgefallen, nee, das ist jetzt zu spät, das kann ich jetzt zum nächsten Monat machen, aber den Monat geht jetzt Apple Music zusätzlich zu Spotify von meinem Konto ab, was ich mir auch hätte sparen können. Aber die 10 Euro, sei es drum geschissen, ansonsten habe ich das jetzt noch bei DAZN gehabt, aber auch da ist es so, ja, dann gucke ich mir jetzt halt Fußball an, habe ich Probe-Abo-Frist verstreichen lassen. Dafür kann ich mir Fußball angucken und an der Stelle kommt auch der Leroy wieder ins Spiel. Leroy, du hast alles verpasst, wir haben gerade hier den Holocaust geleugnet, wir haben gesagt, du bist ein Echsenmensch. Also die Zuhörer und ich, wir hatten hier gerade ein ganz intimes Gespräch und du störst jetzt auch wieder so ein bisschen.
Ja, meine Sorge ist jetzt einfach, dass die Leute das so toll fanden, dass demnächst einfach mein Name gestrichen wird. Aber ich finde, das macht jetzt, das also für mich war das eine unheimliche Entwicklung unseres Podcasts. Das hat das alles so befreit irgendwie. Also wir haben jetzt einen Status erreicht, wo wir so richtig Wohnzimmeratmosphäre haben. Ja, also ich war auf Toilette, nicht im Wohnzimmer.
Jetzt bist du wieder im Wohnzimmer.
Jetzt. Ja. Aber ich war nicht Pipi im Wohnzimmer.
Ja, aber gerade das ist es ja auch irgendwie, was unseren Podcast ausmacht und was ich auch immer wieder von den Hörern höre, nämlich, dass wir mittlerweile sehr, sehr befreit sind. Wir quatschen über Dinge, Wir nehmen uns nicht vorher, sondern klar, wir haben eine kleine Agenda, wo wir denken so, okay, darüber wollten wir jetzt quatschen diese Woche, wichtige Themen, mhm, oder klar, wir bereiten Fragen vor, aber wir haben irgendwie so ein bisschen, so wir sind, wenn man das am Anfang mal mit dem Anfang vergleicht, und darüber reden wir gleich tatsächlich noch, das verspreche ich dir, wir haben mittlerweile so ein offenes Feeling und das finde ich schön, das hat sich gut entwickelt. Ich habe gerade den Zuhörern einfach nur gesagt, dass ich vergessen habe, Apple Music zu kündigen, weil mit der Kündigung von Apple Music das Abo direkt beendet gewesen wäre und ich deshalb das Probeabo maximal in die Länge ziehen wollte, dass die 3 Monate ich auch ausnutzen kann. Und das habe ich jetzt um 2 Tage verpasst. Es hat sich vorgestern verlängert.
Schade.
Schade. Lira, deine Top 3?
Meine Top 3, das sind, wir waren ja gerade in der Hölle unterwegs. Jetzt möchte ich ein bisschen weiter nach oben. Und zwar, was wären deine... Meinst
du Keller? Den Keller?
Was wären deine Wunsch-Features im Himmel? Jetzt jegliche Religion, Aspekte jetzt beiseite gelassen, gehen jetzt einfach davon aus, es gibt einen Himmel. Was wären deine Features, die du dir da oben erwünschen würdest?
Okay, mein Platz 3 wäre Kabelfernsehen. Einfach, damit ich First Dates gucken
Warum
kann.
Warum Kabel und nicht On Demand?
Ja, weil ich ja First Dates gucken will. Du bist ein
riesiger Tiefstapler.
Ja, aber ich bin jetzt wieder Befürworter des analogen Fernsehens und da, also ich gucke mir lieber Tag ein, Tag aus 24/7 First Dates an, als dass ich mir irgendeine Netflix-Serie binge-watche.
Ja, okay.
Ich nehme sogar die Werbeunterbrechung in Kauf. Krass. So weit gehe ich. Krass. Platz 3 Kabel.
Du meinst die eingeplanten Toilettenpausen?
Ja.
Die man jetzt einfach nur auf Stopp drückt.
Ja, richtig. Oder wo man einfach sich im Podcast verpisst. Und dein Platz 3, Leroy?
Ja, also ich hätte halt wirklich gesagt Video on Demand. Ah. Also egal, ja. Egal welche Plattform jetzt, das ist egal. Aber Hauptsache,
okay, dann, okay, Bruder, dann bekommst du jetzt von uns Maxdome. Und dann sind wir schon wieder, dann sind wir schon wieder in der Hölle.
Nur noch Premiere.
In der Hölle läuft Maxdome.
Ja, oder Premiere von 1999. Der läuft doch nur der Scheiß von 1999.
Scheiße, yo. Ja, kannst American Psycho jeden Tag gucken. Boah.
Also das wäre mein
On-Demand-Fernsehen. Ja, On-Demand aufgreifen wäre auf Platz 2 bei mir auf jeden Fall das Internet.
Jo.
Internet bräuchte ich im Himmel.
Ja.
Einfach allein schon für Pornos.
Ja, ja, klar.
Ja, sicher. Und für...
Ich weiß nicht, ob J das gerne sieht dann, J, aber...
J oder Allah, wie wir ihn nennen. Naja, ich weiß nicht. Ich würde auf jeden Fall Internet, so für so ein bisschen Recherche, so, wo soll ich mir sonst...
Recherche.
Wo soll ich mir sonst meine Neonazi-Dokus angucken, was da unten
ja,
abgeht?
Ja,
ja, Recherche. Okay. Ja. Also Internet hätte ich auch gerne im Himmel auf Platz 2. Vor Kabelfernsehen. Und du, Leroy?
Ein Bett.
Oh, ein Bett ist gut, aber Wolken sind doch auch weich. Das hatten wir doch schon mal.
Also, gut, ich glaube, ich darf da nicht aus wissenschaftlicher Sicht rangehen, aber da glaube ich, dass sich auf eine Wolke legen einfach doof ist.
Das ist einfach nicht so sicher auch. Ne?
Ein Bett. Ein schönes, gemütliches Bett.
Ein Bett im Himmel.
Wo ich mein Netflix reinsuchen kann.
Du bist so ein Kuscheltyp. Und wahrscheinlich ich kann mir schon vorstellen, was auf der 1 bei dir ist.
Glaube ich nicht. Aber sehen wir gleich, was ist bei dir auf der 1?
Na, ich... Also... Nee, jetzt bin ich in so einer Zwickmühle. Jetzt habe ich eigentlich zwei Sachen, die ich auf jeden Fall im Himmel bräuchte, aber...
Du musst dich jetzt für eine entscheiden, die andere darfst du niemals nennen.
Ja, ja, also so romantisiert wäre es jetzt natürlich schön, so wenn meine Liebsten alle auch im Himmel wären. So,
ja, aber... Ja. Das ist ja wahrscheinlich woanders.
Das ist ja auch kein Gegenstand, genau. Die finden sich wahrscheinlich eher so südlich des Äquators wieder. Also in Papua-Neuguinea. Nee, auf Platz 1 wäre auf jeden Fall für mich ein guter Drink. Ich will so einen guten Drink oder vielleicht Kippen. Kippen wäre ein guter... Kippen...
Hast du nicht Konstantin gesehen?
Ich hätte
gerne. Der ist Kippen in die Hölle gekommen auch. Der Rauchen und Suizid, weil das gehört dann zu Suizid.
Ja, ich hätte gerne Kippen im Himmel.
Krass.
Kippen im Himmel.
Von dem, wo J der dann erfüllen muss. Ja. Und dann aber so, boah, ihre
Alter,
hätte komm, können. Komm.
Ja. Ja, aber Kippen auf 1 ist auch irgendwie heftig. Das ist ein krasses Eingeständnis.
Du darfst das andere nicht sagen.
Naja. Ich hab's ja gerade schon irgendwie so diese überromantisierte Vorstellung. Aber, weiß nicht, vielleicht sollte man Kippen und Internet nochmal tauschen, weil Internet ist vielleicht schon wichtiger als Kippen. Vielleicht ist sogar First Dates wichtiger als Kippen im Himmel. Ich überlege mir jetzt gerade, was ich denn sonst so im Himmel für was Kuscheliges, für so einen geilen, so, ich hab Internet, ich hab, ja, ein Bett, klar, aber ich kann mich auch wohl irgendwo anders
hinhocken. Ich sehe dich gerade auch einfach auf dem Stuhl sitzen, ne?
Ich sitze dann
auf dem Boden.
Ich sitze dann auf dem Boden mit einer Kippe an, guck First Date und seitlich läuft noch so ein Porno irgendwie. Geil. Und die anderen so richtig so, ein Springbrunnen voll Gold.
Oh, also Leroy hat sich also ein Springbrunnen voll Gold, ein kuscheliges Bett und On-Demand-Fernsehen gewünscht. Ich wünschte, ich wäre Leroy. Was gab's denn was
bei dir? Du hattest deine Wünsche, Arschloch.
Du hast deine Wünsche einmal für ein paar Wollsocken. Was glaubst du, was meine Top, mein Platz 1 ist?
Na, ich hätte jetzt irgendwie so... Ich hätte jetzt irgendwie auf Nutten getippt.
Ich weiß nicht. Nutten oder Quitte?
Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich dachte mir so, ja, du liegst jetzt schon in deinem Bett, du guckst dir jetzt irgendwas Geiles on Demand an. Na, also, jetzt fehlt ja eigentlich irgendwie nur noch irgendwer, der dir irgendwie die Poperze ausschlabbert. Und dann war dann Nutten, bei Nutten oder Quitte.
Nee, das ist auch das Internet.
Auch das Internet.
Damit ich einfach auch.
Damit so du auch on Demand gucken kannst.
Sonst bist ja, du ja, das denke ich mir jetzt gerade auch. Sonst
bist du für immer in der Fernbedienungseinwahloption.
Bin ich wieder woanders. Ja, das ist halt das Internet.
Ja.
Damit ich auch up to date bleibe von allem so.
Ja, was da unten abgeht.
Emulator so zocken kann.
Und dann schreist du immer so irgendwie durch diesen unsagbar langen Flur im Himmel so, ey Leute, Trump kommt jetzt auch hoch. Der ist jetzt wohl auch Cups. Und dann so, kommt er nicht? Und du fragst dich so, hä, was ist denn da los? Und dann erfährst du so über so drei Stationen so, nee, der ist unten. Der ist unten bei denen. Ja, dann kannst du immer so News geben. Schön.
Ja, dann gib mir jetzt doch mal deine Fun Facts.
Meine Fun Facts. Ja, warte, lass mich einmal kurz mich locker machen, weil unsere Fun Facts, die betreffen uns.
Oh nö.
Die betreffen uns nicht als Privatperson, Leroy, sondern ich hatte es jetzt schon angekündigt gehabt.
Als Fabelwesen oder was?
Genau. Da geht es ja einmal nämlich um den Zentauren, Leroy.
What the fuck?
Nein. Unsere Fun Facts betreffen unseren Podcast. Oder meine Fun Facts betreffen unseren Podcast. Und ich will einfach mal so, weil natürlich verfällt man nach 44 Episoden in Redundanz. Du hast es ja gemerkt, ich weiß nicht mehr so genau, was wurde schon mal gesagt, was wurde nicht gesagt. Und ich gebe dir jetzt 4 Fakten über unseren Podcast.
Scheiße.
Und du sagst mir dann einfach, welcher Fakt davon nicht wahr ist.
Okay.
Okay? Der erste Fakt, der könnte dich schon mal so ein bisschen exposen, weil der würde nämlich offenlegen, dass du dich nicht so sehr mit uns auseinandersetzt, Leroy. Leroy, unsere erfolgreichste Folge ist Folge 17, Alles ist Pommes. Gefolgt davon tatsächlich Folge 42, mit Glück zugeschissen, die innerhalb von 2 Wochen...
Der Alles ist Pommes war voll scheiße.
Die innerhalb von 2 Wochen fast genauso viele Streams hatte wie Folge 17. Mittlerweile nach, was haben wir?
Naja.
27 Episoden, 27 Wochen später.
Ja.
Na? Also, Fakt 1... Erfolgreichste Episode, Alles ist Pommes, Folge 17. Und ich habe im Übrigen jetzt nicht geändert, die erfolgreichste Episode ist, nee, Folge 18, Alles ist Pommes.
Okay, okay.
Ne? Sowas nicht. Ja?
Mhm.
Fakt 2. Ab Folge 11, namentlich Sack im Mund, haben wir das Intro von den Life-Size-Models Bayshore Freeway gehabt. Fakt 3.
Ja. Scheiße, weiß ich nicht.
Unsere erste Episode erreichte auf Soundcloud damals bereits über 400 Leute.
Okay.
Fakt Nummer 4 ist jetzt ein Zitat aus einer unserer Folgenbeschreibungen, die, um einmal kurz die Lorbeeren einzuheimsen, natürlich immer ich schreibe.
Ja.
Aber ich hoffe, du liest sie aufmerksam durch, denn ich lese dir jetzt eine Folgenbeschreibung durch und du, vielleicht stimmt die ja nicht. Ich habe nicht ein Wort geändert, falls sie falsch ist. Sex im Titel zieht Klicks. Mit dieser Erkenntnis haben wir die Statistik der letzten Wochen analysiert. Und siehe da, der Cornrow-Ficker ist geboren. Also streng,
ja, doch, das
also,
kenne ich. Das
also
kenn ich.
Streng genommen ist er vor mittlerweile fast 29 Jahren geboren, aber hört in dieser Folge FBDB exklusiv, was das Leben des Rastzopf-Rebellen Leroy von Grund auf geprägt hat.
Ja, also ich meine mich daran erinnern zu können. Also ich nehme jetzt eins, also es ist Pommes nicht unsere erfolgreichste Folge.
Alles ist Pommes ist unsere erfolgreichste Folge tatsächlich.
Echt?
Und tatsächlich auch gefolgt mit Glück zugeschissen. Also die Folge von vor 2 Wochen.
Da, wo wir wieder richtig Promo gemacht haben, ne? Ein bisschen mehr.
Promo?
Ja,
ein bisschen mehr. Ja, genau. Und mit Glück zugeschissen hat einfach in 2 Wochen fast genauso viele Streams bekommen, wie Alles ist Pommes in mittlerweile 27 Wochen.
Scheiße.
Das wächst uns langsam zu Kopf. Wir sollten hier Daniel Aminati und Kai Pflaume hinsitzen.
Was war der dritte nochmal?
Der dritte war, unsere erste Episode erreichte auf Soundcloud damals bereits über 400 Leute.
Das zweite war mit Bayshore Freeway, ja?
Das zweite war genau. Ab Folge 11, Sack im Mund, haben wir das Intro.
Ich meine schon, ich weiß nicht, du wirst ja jetzt nicht einfach nur 2 Folgen geändert haben. Also. Ja, dann macht er, der dritte ist fake.
Unsere erste Episode erreichte auf Soundcloud bereits über 400 Leute.
Ja.
Stimmt auch.
Fuck, wir sind ja erfolgreicher, als ich denke.
Und damals auf Soundcloud, ich erinnere mich noch daran, wir haben, glaube ich, nach dem ersten Tag hatten wir 80 Streams und ich habe mich richtig krass gefreut.
Also, ja, genau.
Wir haben auch so krasse Countdowns gemacht. Und so. Wir haben ja die Folge auch schon, ich glaube, irgendwann ganz am Anfang vom Dezember aufgenommen und dann erst 1,5 Wochen später veröffentlicht.
Genau,
irgendwie am 14. oder am 12. Dezember veröffentlicht.
Wir sind on air,
genau.
Und, legendär.
Und die ersten Folgen hast du auch immer mit So, da sind wir wieder gestartet, bis wir dann das Intro hatten, genau. Und die erste Episode hat tatsächlich über 400 Streams damals gehabt. Ich glaube, ab Folge 9 oder sowas sind wir dann auf Spotify und sowas gegangen. Mhm. Oder Folge 10. Und genau.
Dann ist das mit dem Intro falsch.
Genau, das mit dem Intro ist falsch. Das mit dem Intro war nämlich schon
ab... Ich lese mir jede deiner Beschreibung.
Nur. Klar.
Ich gebe dir jedes Mal Lob dafür. Ja, tu mal nicht
ich
hab, so.
Ich habe schon länger nichts mehr gehört. Das ist wie mit Bibi. So, die hört die Folgen auch nur noch und sagt da nichts mehr zu. Das ist so... Ja, und hast du die neue...
Also ab wann hatten wir da Intro?
Folge 9.
Gut.
Brüste sind nicht gratis.
Ah, oh, gute Folge. Kann ich hier nur wirklich empfehlen.
Ja, tatsächlich. Und da auch nochmal der Aufruf an euch. Hört euch wirklich erst auch mal die ersten Episoden an. Das ist...
Und lasst... Einfach, ihr müsst uns auch nicht immer hören, aber die Leute, die uns hören, aber folgt uns bitte auf Spotify. Wir brauchen die Zahlen.
Ja, das ist wichtig und lasst auch wirklich mal auf euch wirken, so die ersten Episoden, was das für eine Atmosphäre war, wie verkrampft wir da zum Teil waren und wie mau die Soundqualität war.
Aber ich hab ein iPhone in der Mitte gelegt.
Wie wild die, ja genau, iPhone in die Mitte gelegt, ein Mikrofon in der Mitte, unterschiedliche Mikrofone. Mittlerweile haben wir beide die gleichen qualitativ hochwertigen Mikrofone. Ein Setup, was innerhalb von einer Minute steht. Damals haben wir immer noch so eine Stunde einplanen müssen, bis überhaupt hier aufgenommen wird. Früher haben wir noch mit Audacity aufgenommen, mittlerweile mit GarageBand. Na, also lasst euch das echt nochmal.
Wir hatten auch nur eine Spur vorher.
Wir hatten eine Spur, genau. Also Leute. Ihr liebt Nostalgie, ihr liebt unsere Kindheit. Wir würden es lieben, wenn ihr unsere Nostalgie, die Kindheit unseres Podcasts, einfach nochmal aufleben lassen würdet.
Auf guten Takt gespittet, sehr gut.
Ich überlege auch gerade, ich hatte mir jetzt bezüglich der Fun Facts nochmal die Statistiken zu Gemüte geführt. Und wie gesagt, wir sind ja erst seit Folge 9 oder 10 sind wir auf Spotify. Und die ganzen Episoden, die dann danach auf Spotify gekommen sind, die haben natürlich auch weniger Streams. Also ballert da nochmal durch, sodass wir jetzt ein schönes, homogenes Bild haben. Und lasst uns auf jeden Fall Feedback da. Also ich bekomme in der Woche so eine Handvoll Feedbacks. Vielleicht auch 2, 3, 4 Hände und einen Fuß voll.
Ich habe aber auch wirklich nur das Gefühl, dass die Leute, die dir folgen, dass sie unseren Podcast mögen. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die mir folgen, einfach nur noch genervt davon sind. Da ist Abstimmung nichts mehr. Am Anfang habe ich auch 30 Abstimmungen gehabt. Nichts mehr, keine Antworten, keine Fragen, nichts mehr. Frech.
Also Leute, gebt euch Mühe. Also ich fand es halt überraschend, weil die Leute, die hören uns tatsächlich kontinuierlich. Die Leute hören uns auch viel. Ich kriege teilweise dienstags, mittwochs Nachrichten so bezüglich des Podcasts und genau, lasst den Leroy daran auch mal teilhaben oder schickt das an den Podcast-Account, dann habe ich das auch nicht in meiner Inbox immer nur, weil das ist ja auch privater Stress für mich, dann kann Leroy das auch mal bearbeiten, ne?
Wenn du jetzt schon so saß.
Nee, aber ich finde das gut, es macht uns nach wie vor Spaß. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir haben jetzt, denke ich, gut abgeliefert, oder?
Ja.
Wir haben richtig, richtig ernste Töne am Anfang angeschlagen, aber ich hoffe, dass ihr uns trotzdem im Abgang dann doch noch amüsant fandet und viel Spaß bei der Episode hattet. Die hätte quatschiger und alberner werden können, aber nee, wollten wir heute einfach nicht.
Wir haben ernste Töne und wir waren und werden immer Futter bei die Bitches der Podcast sein.
Du Arschloch, klaut er mir meine Worte?
Ja.
Klaut er mir meine Worte?
War gut, kam gut, oder?
Ja, kam gut. Gut, damit habe ich jetzt keine letzten Worte mehr. Ich übergebe das nächste letzte Wort an Leroy. Bis dahin, ich war, bin, bleibe immer Erik. Tschüss.
Ja, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen entspannten Morgen, einen guten Tag und einen lauschigen Abend gerade. Ja, immer noch bei dem Wetter. Ja, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche. Ciao.
Tschüss.